Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Dresden und mir gegenüber, aber am Computer, sitzt Matteo Kries. Hallo Matteo Kries.
Hallo.
Du bist Direktor des Vitra Design Museums und eigentlich müsste ich jetzt Wikipedia oder sowas zu zitieren, um rauszufinden, was da für biografische Daten dahinter liegen. Aber ich frage lieber ganz bold, was qualifiziert dich zum Direktor des Vitra Design Museums? Dass du das machen darfst. Das wäre jetzt so die Überleitung zu der Biografie.
Ja, also das müssen natürlich eher andere sagen, was mich qualifiziert, aber ich habe rein akademisch Kunstgeschichte und Soziologie studiert und mich innerhalb der Kunstgeschichte auf Design und Architektur konzentriert. Insofern habe ich so einen gewissen historischen akademischen Background, aber viel mehr von dem, was ich in meinem Job brauche, habe ich, wie man so sagt, on the job gelernt. Also in einem Museum zu arbeiten und so ein Museum speziell, also ein privates im Bereich Design mit unserem Aktivitätsfeld zu leiten, das kann man eigentlich nicht an der Uni lernen. Also das muss man wirklich in der Praxis lernen. Und ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges Jubiläum im Vitra Design Museum. Das heißt, ich bin seit 1995 dort beschäftigt und habe in der Zeit natürlich so einiges mitbekommen.
Du bist aber ja noch nicht 75, das heißt, du hast wann angefangen?
Ich habe mit 21 da angefangen, okay, also lange bevor ich studiert habe. Ich habe dann noch studiert, aber immer weiter gearbeitet im Vitra Design Museum. Also parallel zu meiner Arbeit studiert an der Humboldt-Uni, als wir damals Anfang der 2000er Jahre einen Ableger in Berlin hatten, den ich geleitet habe. Aber ich habe mit 21 da angefangen, weil der damalige Direktor des Museums, der Gründungsdirektor Alexander von Fegesack, irgendwie fand, dass ich wohl Talent habe für Sachen, die man dort damals brauchte im Museum, und hat mich mit 21 dahin gelotst. Also das ist in der sonst recht konservativen Museumswelt, wo noch Doktortitel zählen, war das schon damals eine totale Ausnahme. Aber das Museum ist ja auch innerhalb der Museumslandschaft, würde ich sagen, eine Ausnahmeerscheinung in seiner Struktur, in der Art, wie wir arbeiten. Und insofern habe ich da, glaube ich, gut reingepasst und hatte immer das Gefühl, das ist mein Ort. Und deshalb bin ich immer noch da.
Unsere Hörenden kommen aus verschiedenen Designfeldern. Das Vitra Design Museum ist, ich glaube, aus dem Bereich, in dem ich selber herkomme, Industriedesign, Produktgestaltung. Ist das ein Name? Jetzt hast du gesagt, das ist ein privates Museum. Du hast auch gesagt, dass es sich als Institution von anderen unterscheidet. Kannst du das mal versuchen, kurz zu erläutern? Aus deiner Perspektive für Menschen aus dem Design, aber die jetzt nicht zwingend aus dem objektbezogenen Design kommen. Was macht das Vitra Design Museum so besonders? Und was macht das aus?
Also erstmal bezüglich der Struktur des Museums. Wir sind initiiert worden von einem Unternehmen, der Firma Vitra. Das ist ein Möbelhersteller im, sagen wir mal, ich glaube in der Autoindustrie würde man sagen, Premium-Segment. Wir sind aber, obwohl wir initiiert wurden von Vitra, inhaltlich komplett unabhängig. Das heißt, wir verstehen uns nicht als Firmenmuseum. Ein Firmenmuseum würde die Geschichte des Unternehmens primär sammeln und ausstellen. Das tun wir nicht, sondern wir sammeln quer durch die gesamte Designgeschichte, primär Möbeldesign. Wie gesagt, wir sind inhaltlich unabhängig und wir sind auch finanziell zum großen Teil unabhängig. Das heißt, wir kriegen einen bestimmten Sockelfinanzierungsbetrag jedes Jahr von Vitra. Der macht aber nicht viel mehr als ein Drittel unseres Jahresbudgets aus. Das heißt, ungefähr zwei Drittel müssen wir selbst finanzieren. Über Tickets, über die Museumsshops, aber auch über andere Aktivitäten wie Fundraising, Wanderausstellungen und so weiter. Weshalb ich das sage? Weil das unser Modell des Museumsbetriebs prägt. Also wir sind ein privates Museum ohne öffentliche Dauerförderung. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen wie ein Unternehmen gleichzeitig agieren. Und das heißt, wir müssen gucken, wo kommt auch Geld rein. Und ein Vehikel sind zum Beispiel Wanderausstellungen. Das heißt, wir produzieren Ausstellungen an unserem Hauptsitz in Weil am Rhein auf dem Vitra Campus. Aber die gehen dann hinaus in die ganze Welt. Und ich glaube, wir sind wahrscheinlich innerhalb Deutschlands das Museum mit den meisten Wanderausstellungen. Wir haben im Moment gerade eine Ausstellung in den USA, eine in Korea, noch ein oder zwei weitere in Asien, eine in Kanada, in Europa mehrere. Also von Weil am Rhein, was ja jetzt nicht gerade der Nabel der Welt ist, haben wir aber ein weltweites Netzwerk an kulturellen Aktivitäten, die wir unterhalten. Und das ist, glaube ich, innerhalb der Museumswelt, die doch eher, sagen wir mal, noch etwas konservativ geprägt ist, ist das so eine Mischung aus Museum, aber auch Kulturunternehmen, würde ich sagen, was wir sind.
Ja, ich habe mir ein Touring-Business aufgeschrieben gerade. Als so ein.
Ja, kenne ich das gar nicht, das Wort.
Aber naja, aber naja, doch, vielleicht sagt man Schaustellerbetrieb. Also dieses. es klingt gemein. Aber ich meine, dass ihr was produziert, was erstmal originär für euren Ort gedacht ist, aber immer auch die Nachverwertung, klingt auch wieder gemein, aber ich meine es ganz wertfrei, aber dass es sozusagen auch immer auf eine Übertragbarkeit hin gedacht und gestaltet ist, damit es eben funktioniert, das Gesamtsystem.
Genau. Ja. Also wir sind eine gemeinnützige Organisation, aber gleichzeitig heißt für uns Gemeinnützigkeit nicht, dass wir im Elfenbeinturm Dinge machen und uns nicht Gedanken machen müssen, wen adressieren wir eigentlich, wen interessiert das? Sondern, also auch mein Verständnis von Ausstellungsmachen ist, und da gibt es sicherlich andere Verständnisse auch, ist, wir wollen populäre Themen machen. Wir wollen Ausstellungen, die viele Menschen erreichen. Und gibt sicherlich auch eine Kulturauffassung, die eher dahin lautet, Museen sollten nicht so sehr aufs Publikum gucken, sollten einfach das machen, was sie relevant finden. Und manchmal gibt es dann halt Ausstellungen, die interessieren nur wenige Leute. Ich bin der Meinung, so das Publikumsinteresse ist schon auch ein gewisser Test, ob ein Thema Relevanz findet. Und ja, insofern ist das so eine, wir sind so ein Hybrid aus einerseits eben Museum mit einem öffentlichen Auftrag und wir wollen etwas der Allgemeinheit geben mit unserer Arbeit, aber gleichzeitig mit dem sozusagen mit dem Test des Marktes, also ob eine Ausstellung auch funktioniert beim Publikum, das ist für uns wichtig aufgrund unserer finanziellen Struktur. Das können wir nicht ignorieren. Ich sehe es aber als was Positives.
Jetzt ist ein Museum, was ihr seid, oder eine Sammlung, ja ein Ort der Wissensvermittlung. Also ihr sammelt, ihr produziert Wissen, dadurch, dass ihr es sammelt und habt, ne? Und gleichzeitig vermittelt ihr oder eben auch du dann vertretend Gestaltungswissen sozusagen. Ich als Designlehrender mache das im Rahmen von Seminaren, Kursen, Projekten, eben im Gespräch in der letzten Folge Jasmin Johar vermittelt Gestaltung medial durch Publikation und ihr macht das durch Ausstellung. Hast du ein Konzept, wie du sozusagen Gestaltung in seiner ganzen Bandbreite, also oder in der Bandbreite, in der ihr euch bewegt, wie ihr das vermittelt? Also ich habe mir aufgeschrieben, pädagogisches Konzept, das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber du machst das jetzt, hast du selber gesagt, 30 Jahre, oder hat sich auch ein Verständnis abgebildet, wie, noch nicht mal was von Design, aber wie ihr Gestaltung vermittelt an der Stelle.
Ja, ja. Klar, also wir haben verschiedene Konzepte, also im Bereich Ausstellungen, im Bereich unserer Sammlung und auch natürlich im Bereich so ein drittes Feld. Also in der Museumswelt so sind das so die Hauptfelder: Sammeln, Ausstellen und Vermitteln. Und in all diesen drei Bereichen haben wir eigene Strategien und wir haben auch Experten. Ja? Ich bin nicht der Experte für all diese Felder, aber wir haben ein super Team, ungefähr 40 Leute im Museum, darunter Kuratoren, die Ausstellungen machen, Kuratorinnen, die die Sammlung betreuen und auch museumspädagogische Expertinnen, eine Education Curator, die nichts anderes macht, als sich zu überlegen, wie vermitteln wir unsere Inhalte. Und also um es jetzt mal sehr knapp runterzubrechen, im Bereich der Vermittlung jenseits der Ausstellungen und des Sammelns haben wir unterschiedlichste Formate, die wir anbieten auf dem Vitra Campus an unserem Museumsstandort. Wir machen Talks, also Vorträge und Panel-Diskussionen. Wir machen sehr viele Workshops. Ich denke, das ist etwas, was uns auszeichnet, dass wir der Meinung sind, Design muss auch einem Laienpublikum manchmal über das praktische Tun vermittelt werden. Also ne, Studenten im Design, natürlich machen die das praktisch, weil sie es lernen müssen. Aber wir bieten Workshops an für Schüler ab der ersten Klasse, in denen wir zum Beispiel Möbel bauen. Und das heißt, die Leute können sich die Ausstellung angucken, können sich die Sammlung angucken und danach können sie, angeleitet durch unsere museumspädagogischen ExpertInnen, können selber Design machen. Und das heißt, die Vermittlung über das Praktische ist wichtig bei uns. Wir machen auch extrem viele Führungen, sowohl über die Architektur auf dem Vitra Campus, die von vielen bekannten Architekten kommt, als auch durch unsere Ausstellung. Nur um so mal so ein Gefühl für die Zahlen zu kriegen, wir machen ungefähr 3.500 Führungen im Jahr. Das heißt, ungefähr 10 Führungen am Tag. Wir haben ein Team von Guides, die meisten freiberuflich, aber es sind ungefähr 30 Personen, die bei uns allein Führungen machen, um diese Menge an Führungen abzudecken. Und ich glaube, daran sieht man schon, was das natürlich für ein Vermittlungstool ist, die Führung, die wir, wenn man jetzt rechnet, pro Führung sind, sagen wir mal, 8 Menschen da drin, dann sind das ungefähr 30.000 Menschen allein im Jahr, die eine Führung bei uns mitmachen. Und das ist, ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet, so schnell. Aber jedenfalls viele, ja. Und also es gibt diese verschiedenen Formate, die wir anbieten. Und unser Leitbild unserer Gäste, die dort teilnehmen, ist, dass wir unsere Gäste sehr ernst nehmen. Also wir wollen sie eher fordern, als sozusagen das Level heruntersenken auf niedrige Anforderungen. Also wir sind der Meinung, die Gäste kommen zu uns, zum Vitra Campus in Weil am Rhein. Also wenn man dahin kommt, das ist eine bewusste Entscheidung. Ja? Anders als in der Stadt ein Museum, haben wir kein Laufpublikum, die mal zufällig sagen, spontan, oh, jetzt komme ich da, gehe ich da mal schnell hin. Sondern jeder, der zu uns kommt, sagt, okay, jetzt habe ich Bock, auf den Vitra Campus zu gehen und möchte wirklich Zeit da verbringen. Deshalb sind wir der Meinung, dann verdienen die Gäste auch wirklich ein anspruchsvolles Programm, wo wir sie richtig fordern, manchmal auch herausfordern. Und unsere Angebote sollen sie dialogorientiert sein, wie man heute so in der Museumspädagogik sagt. Das heißt, wir wollen keine Einbahnstraßenkommunikation, sondern wir wollen eigentlich alle Formate immer als beidseitige Kommunikation haben. Also Führungen, nicht nur der Guide spricht, sondern wir beziehen die Leute mit ein. Wir gehen ins Gespräch mit denen. Das ist uns dabei wichtig.
Gut, dass du das nochmal aufgemacht hast, das Dreieck aus Sammeln, Ausstellen und Vermitteln. Und dass es in allen, das Design in allen Ebenen dieses Triumvirats eine Rolle spielt. Jetzt ist aber das Vitra Design Museum ja nicht nur in seiner, sagen wir mal, On-Ground-Wirkung Design vermitteln, sondern darüber hinaus. Also das ist ja eine Institution in dem Sinn, die auch für ein Verständnis von Gestaltung und steht. Das wirkt sich sozusagen in der Arbeit mit dem Publikum oder mit den Besuchenden ganz direkt in der Nahkommunikation aus. Aber es ist ja auch ein, was da ausgestellt wird, ist im Vitra Design Museum ausgestellt. Also das ist dann auch was. Und ich will eigentlich auf die Frage des Kanons so ein bisschen hin. Ne? Ja. Also, du machst es selbst jetzt schon so lang, aber es ist die Frage, wie wird sozusagen Design in seiner Rolle und in seiner Funktion auch dadurch vermittelt, dass es bei euch vermittelt wird? Ne? Also was wird gezeigt, was wird auch nicht gezeigt und wie wird damit Geschichte produziert? Und ich will da so ein bisschen eigentlich auf dich als Person hin, in der Reflexion auch auf meine Rolle, oder geht es ja auch viel um Designausbildung und Vermittlung. Auch ich setze Themen in der Lehre und schaffe da natürlich in dem begrenzten Zeitraum, den ich habe mit den Studierenden, für die einen wichtigen Seed, weil ich selber weiß, wie wichtig die Designausbildung, diese komischen 4 Jahre, die auf dem ganzen Leben gerechnet total kurz sind, aber extrem entscheidend sind für alles, was danach kommt, ist es ja bei dir auch so, ne? Du triffst eine Entscheidung für einen Ankauf oder für ein Ausstellungsthema, aber das ist dadurch, dass es eben wie in einem Industrial Design dann ja auch so groß wird in der Wahrnehmung, spielt es eine Rolle. Wie gehst du damit um? Wie triffst du da Entscheidungen? Was sind Aspekte des Abwägens? Was wird ausgestellt? Was wird gesammelt? Jasmina Johar hatte das nochmal gesagt, als ich gesagt, wir sprechen auch immer, ja, weil ich war nur bei dem Ausstellen, aber sie meinte, ja, das Sammeln ist ja auch nochmal total wichtig. Und du hast es auch in deinem Dreieck nochmal gesagt. Wie gehst du da vor? Wie ist das bei dir?
Ja, also absolut richtig, dass du sagst, unsere Vermittlung passiert nicht nur über das, was man so als klassische museumspädagogische Vermittlung betrachtet, sondern genauso über die 2 anderen Säulen unserer Arbeit, nämlich Sammeln und Ausstellen. Und auch richtig, es geht nicht immer nur darum, was man sammelt und ausstellt, sondern auch, wie man es sammelt und ausstellt. Also was machen wir denn? Es gibt eine klassische Definition des Sammelns, die ist noch gar nicht so sehr auf Vermittlung ausgelegt, sondern dass so die klassische Museumsverständnis ist oder war in der Vergangenheit, man nimmt ein Objekt, entzieht es der Öffentlichkeit und dann ist es aus der Öffentlichkeit raus in der Museumssammlung und damit ist es quasi der Wahrnehmung entzogen.
Verstehe ich total andersrum, ne?
Natürlich, genau. Ja. Deshalb sage ich ja, heute erscheint uns das absurd, weil im Gegenteil, indem wir ein Objekt sammeln, senden wir ein Signal an die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, und das ist ein Statement. Also ich habe dieses Beispiel nur gebracht, um zu zeigen, wie wir es nicht mehr machen wollen, nicht mehr. Sondern wir sehen, das Sammeln, es ist ein Akt, eine Entscheidung, die wir öffentlich machen und die wir auch als öffentliches Signal verstanden wissen. So, guckt mal auf diese Person oder guckt auf diese Position. So, das ist ein Verständnis von Sammeln, was so in den letzten 15 Jahren viel wichtiger geworden ist, weil der Kanon des Designs viel stärker hinterfragt wird. Das heißt, die kanonbildende Funktion des Sammelns ist viel stärker in der Debatte, wird hinterfragt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, weil die sozialen Netzwerke es ermöglichen, über das Sammeln zu kommunizieren. Also ne, in der Vergangenheit, wie konnte man denn, wenn man vor 30 Jahren ein Objekt gekauft hat, ja, wie konnte man die Öffentlichkeit wissen lassen, dass man es gekauft hat? Man macht ja nicht zu jedem Objekt, was man kauft, eine Pressemeldung. Mhm. Ja? Aber heute können wir einen Social-Media-Post machen, können sagen, guck mal, wir haben von der Person das und das Stück gekauft. Und zack, die Person repostet das natürlich, weil sie unglaublich stolz ist, dass sie im Vitra Design Museum ist. Und zack, wird eine Geschichte draus. Und dessen sind wir uns bewusst. Und deshalb hinterfragen wir das sehr genau, was wir kaufen. Der Kanon hat sich natürlich verändert hin zu mehr Diversität. Wir haben vor 20, also jetzt rede ich mal gerade nur über Sammeln. Wir haben vor 20, 30 Jahren in der Anfangsphase des Museums primär Design von weißen westlichen Männern gesammelt. Und das sind und waren leider auch die Personen, die meistens in den Geschichtsbüchern der Designgeschichte standen. Und das ist eine Auffassung, die natürlich völlig verengt ist und die auch nicht der Vielfalt in der Designgeschichte Rechnung trägt. Das hinterfragen wir in den letzten 10, 15 Jahren viel stärker. Das heißt, wir kaufen verstärkt Objekte von Designerinnen an oder von Personen aus nicht westlichen Kontexten, die es gibt. Aber man muss da viel mehr suchen, weil sie oft nicht in der etablierten Geschichtsschreibung vorkommen. Also es ist auch ein hochspannender Forschungsprozess, diese Personen zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, sieht man aber, dass da zum Teil großartige Entwürfe bestehen, die einfach nicht, ja, wo es keinerlei Grund gibt, weshalb es genau diese Entwürfe nicht so sehr in den Kanon geschafft haben, während andere von bekannten männlichen Zeitgenossen es geschafft haben. Und so versuchen wir, sagen wir mal, ein ausbalancierteres Bild von Designgeschichte zu zeichnen mit Ankaufsentscheidungen, aber das Gleiche auch in Bezug auf die Gegenwart. Also es geht ja nicht nur um den Blick zurück, sondern also es ist auch eine wichtige Funktion des Sammelns. Wir greifen in das aktuelle Designgeschehen ein. Ja, wir versuchen, Leute zu finden, die, von denen wir denken, in 20, 30 Jahren, wenn man zurückschaut auf unsere heutige Zeit, das werden Leute sein und Positionen sein im Design, die überdauern, die weiterhin Relevanz haben werden. Und und nehmen das in unsere Sammlung auf. Also jetzt habe ich eher über das Wie gesprochen.
Das ist total okay.
Ja, und das Was, also was wir, wofür wir mit unserer Sammlung stehen, ist, also uns interessieren, wie gesagt, die Tendenzen im Design, die mehr sind als ein Ausdruck von Trends und einer Mode, also Dinge, die auch über die aktuelle Zeit hinaus eine Gültigkeit haben werden. Es gibt verschiedene Kriterien, also wir haben da eine ausführliche Sammlungsstrategie, da sind Kriterien definiert und die gibt's ja. Also da ist so, das Oberkriterium ist Relevanz und Relevanz bricht sich dann runter oder kann sich bemessen an verschiedenen Gründen oder auch mehreren davon. Also ästhetisch, technologisch, konstruktiv, materialbezogen oder auch Marktrelevanz. Also ein Objekt, was auf dem Markt so erfolgreich war, dass es eine Relevanz hat. Also das sind so verschiedene sozusagen Belegkriterien für die Relevanz, dafür, was es ein Objekt relevant macht, in die Sammlung zu kommen. Und also ein Beispiel für die Relevanz des Marktes wäre das Billy-Regal von IKEA, ja. Würde man sagen, ist jetzt vielleicht ästhetisch nicht der Durchbruch gewesen, aber der Markt hat gesagt, das ist ein Objekt, was scheinbar dem Bedürfnis extrem vieler Menschen gerecht wird. Und weil es, und da kann man dann analysieren, warum es diesem Bedürfnis gerecht wurde und so erfolgreich war am Markt. Ich glaube auch, dass die Relevanz von Billy zum Beispiel über die Marktrelevanz hinausgeht. Ich glaube, dass es logistisch zum Beispiel hochinteressant ist und auch ästhetisch, also das Regal als sozusagen extrem zurückhaltende Struktur, die eher Architektur ist als Möbel. Also das wäre so ein Beispiel für eine Marktrelevanz. Und am anderen Ende der Skala könnte man jetzt sagen, ästhetische oder konzeptionelle Relevanz, Alessandro Mendini, sagen wir mal, ein postmodernes Möbel aus den späten 70er Jahren, wo Mendini dann auf einmal im Sinne der Postmoderne die Referenz auf, sagen wir mal, die Malerei des frühen 20. Jahrhunderts reinbringt, ist ein neues Konzept von Historizität im postmodernen Design. Also so, das sind so die zwei Enden der Skala. Ja.
Und Das ist das Sammeln und der Objekte, die sozusagen bei euch mit reinkommen, aber ihr setzt ja auch mit den Ausstellungen selber nochmal Impulse sozusagen in die Branche, natürlich sozusagen, aber eben auch in die Öffentlichkeit. Also ihr prägt ja auch, was Gestaltung sein kann durch dezidierte, sagen wir mal, Kontextualisierung von Objekten. Also, ne, ihr macht eine Ausstellung zu Design in Africa und dann entstehen da halt Positionen sozusagen. Und das ist die eine Frage und die andere ist, also nee, das war keine Frage, das ist erstmal so ein, wie, das eine ist das Sammeln der Dinge separat und dann ist ja aber noch die zueinander ausstellen sozusagen, ne? Wie ihr da vorgeht, weil damit wird nicht nur durch den Ankauf selbst eine Bewertung vorgenommen, sondern auch nochmal durch die Kontextualisierung der Dinge zueinander nochmal darüber hinaus eine Bewertung. Also wie ihr da entscheidet, welche Blickwinkel oder auch welche Perspektive eigentlich eingenommen wird. Ne, welche Themen setzt ihr?
Ja, also ich war früher selbst Kurator, habe viele Ausstellungen selber kuratiert. Wenn ich jetzt heute gefragt werde, warum ich das nicht mehr mache oder ob ich das nicht vermisse, dann ist meine Antwort meistens, heute kuratiere ich das Programm des Museums. Also ich sehe meine inhaltliche Arbeit im Museum unter anderem als sicherstellen, dass unser Programm ausgewogen für unsere Gäste interessant und relevant ist, aber gleichzeitig dem, was du gerade gesagt hast, also dem Wunsch, verschiedene Tendenzen innerhalb des Designkanons sichtbar zu machen, entspricht. Auch da gibt es so eine bestimmte Strategie, was sind so Rahmen, die Leitlinien, die wir berücksichtigen. Zum einen wollen wir eine gute Mischung aus historischen und aktuellen Themen haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine eher historische Ausstellung haben, wie zum Beispiel jetzt im Moment das Design der Shaker, dann wird danach wahrscheinlich eine eher aktuelle zeitgenössische Ausstellung folgen. Wenn wir eine eher monografische Ausstellung haben über eine Person, werden wir danach eher eine thematische Ausstellung haben. Also wir wollen eigentlich, ich finde, Wiederholung ist was Schlimmes und insofern wollen wir Abwechslung schaffen zwischen aktuell, historisch und monografisch, thematisch. Dann das sind ja erstmal nur rein formale Überlegungen. Dann kommt hinzu, was sind die Themen, die wir setzen? Also wohin, in welche Richtung gehen die? Auch da bin ich ein großer Verfechter von Vielfalt und sogar Überraschung. Also, dass man sagt, wow, wie kommen die denn jetzt auf dieses Thema? So,
Aber kann man Beispiel der Shaker,
ja,
ne? Können wir doch mal
also
daran.
ich gehe noch mal eine Ausstellung
Entschuldige bitte.
zurück. Ja, vor den Shakern war eine Ausstellung über Nike, der Sporthersteller. Das ist das erste Mal, nee, also wir haben in den 90er Jahren mal eine Ausstellung über Tonet gemacht, den Buchholzmöbelhersteller. Das ist das zweite Mal überhaupt, dass wir eine Ausstellung über eine einzige Marke machen. Fanden wir aber spannend, weil wir uns schon lange mit dem Thema Sport auseinandergesetzt hatten. Dann hatten wir einen guten Kontakt zu Nike und dann haben wir gesagt, hey, warum machen wir das nicht? Warum machen wir das Thema Sport nicht durch die Linse einer einzelnen Marke? Und weil die haben so viel in der Sportwelt verändert und über bestimmte Innovationen und so weiter. Und dann, also es hat sich natürlich an so ein jüngeres, zeitgenössisches Publikum gerichtet. Und danach kam aber jetzt eine Ausstellung über das Design der Shaker, eine amerikanische Religionsgemeinschaft des 19. Jahrhunderts mit vielen Holzmöbeln, sehr handwerklich und so weiter. Also ein krasser Gegensatz zu Nike. Und das fand ich gut, dass man nach einer Nike-Ausstellung eine Shaker-Ausstellung machen kann. Und nach einer Shaker-Ausstellung machen wir dieses Jahr im Herbst eine Ausstellung über die Designgeschichte der Modenschau. Als sozusagen Gesamtkunstwerk, in dem sich Architektur, Mode, Musik, Grafik, Szenografie verbinden. Und also das finde ich, dieses Jahr finde ich, haben wir ein super Programm, weil das total unterschiedliche Ausstellungen sind, die aber finde ich in der Abfolge jeweils so sehr spezielle Sichtweisen setzen. Also die Shaker sind ein sehr spezielles Thema mit einer sehr eigenen Geschichte, die man erzählen kann. Ich finde, auch Ausstellungen müssen eine Geschichte erzählen. Das Thema der Modenschau wiederum, eine sehr andere eigene Geschichte. Das heißt, oft gehen wir mit Ausstellungen in Felder, wo wir denken, wir können was Neues sagen, eine neue Geschichte erzählen. Und gleichzeitig gibt es dann, also da laufen wirklich, das sind wie so Schichten in unserem Programm, läuft dann eine weitere Linie durch unser Programm, wo wir natürlich herauskitzeln wollen, was sind wichtige Diskurse im heutigen Design. Also worüber denken wir, sollte man heute nachdenken und debattieren? Und da steckt eigentlich in jeder Ausstellung ein Impuls drin, den wir geben wollen, egal ob es eine historische Ausstellung ist oder eine sogenannte aktuelle Ausstellung. Selbst in der Ausstellung der Shaker zum Beispiel steckt aus unserer Sicht ein Beitrag, den wir leisten wollen zu einer heutigen Designdebatte, nicht nur zum Verständnis der Geschichte. Die heutige Debatte über Design ist zum Beispiel die Frage, welche Rolle hat das Kollektiv im Design?
Wäre jetzt auch meins
Shaker,
gewesen bei Shakern, ja.
genau, ja, das, aber auch, welche Rolle haben Gesellschaftsutopien im Design? Wie ist Design mit einerseits gesellschaftsutopischen Aspekten, aber auch sogar religiösen und wertbezogenen Aspekten verknüpft? Auch das ist, da sind die Shaker, würde ich sagen, eher ein Fallbeispiel aus der Vergangenheit, vor dessen Hintergrund wir uns die gleichen Fragen auch heute stellen können. So haben es die Shaker gemacht. Wie sehen wir das denn heute? Also kann Design auch heute solche Impulse geben für sagen wir, ein ganzheitlich gestaltetes Leben? Ist das etwas, was wir uns wünschen? Können wir davon lernen, von den Shakern? Also das sind so die Fragen, die da drin stecken. Und selbst insofern ist selbst eine historische Ausstellung, die wir machen, also machen wir immer dann, wenn wir in diesem historischen Stoff auch eine heutige Relevanz sehen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, wie man das herauskitzeln kann, ist nicht nur die Themenwahl, sondern auch die Wahl der Ausstellungsbeteiligten. Zum Beispiel haben wir die Shaker-Ausstellung von den Designern Forma Fantasma gestalten lassen.
Toll,
Das heißt, die
ja.
haben die Szenografie gemacht. Und weil wir wissen, dass Forma Fantasma, wenn die sich mit einem Thema befassen, gestalterisch, gerade bei Ausstellungen, dann ist das immer auch eine Art eigenes Forschungsprojekt zu diesem Stoff. Und das hat uns interessiert. Wie gehen denn Forma Fantasma an das Thema der Shaker heute heran? Wie schaffen die das? Das war ihr Auftrag, die Auseinandersetzung mit den Shakern ins 21. Jahrhundert zu holen. Und deshalb ist es einerseits die Themenwahl, mit der wir aktuelle Impulse setzen wollen, aber auch die Entscheidung, wen lassen wir die Ausstellung gestalten, wen lassen wir den Katalog gestalten und manchmal auch laden wir dann noch DesignerInnen ein, zum Beispiel innerhalb der Ausstellung eine Commission oder ein Projekt beizusteuern. Das ist ein weiteres Tool, um historische Stoffe mit der Gegenwart zu verknüpfen. Und das sind alles so Entscheidungen, die im Laufe des kuratorischen Prozesses geführt werden, ja, getroffen werden. Also die Themenwahl, aber dann gibt es auch viele weitere Entscheidungen, wo die Kuratoren, die bei uns arbeiten, mit mir gemeinsam überlegen, wer sind die richtigen Leute, die wir jetzt in dieses Projekt an welcher Stelle reinholen müssen, damit wir das Potenzial dieses Stoffes, des Themas ausschöpfen und in die Gegenwart holen.
So wie du es beschreibst, also ich frage mal so, was von den Shakern und den Quakern und dieser ganzen Kultur, da kann man unglaublich viel lernen. Das ist für mich, also wahrscheinlich auch, weil ich so mit ein bisschen im Thema stehe, für mich total logisch, sozusagen aus einer Design ausstellenden Perspektive, dass man da fürs Jetzt extrem viel lernen kann. Weil die Fragen, weil da, oder andersrum, weil es halt weil es eine Gesellschaftsutopie war, die Fragen hatte und Antworten für sich gegeben hat durch Leben, aber auch durch Gestaltung vor allen Dingen und Handwerk. Glaube ich, resoniert das total mit dem Jetzt. Jetzt ist aber die Frage, welche Fragen und Antworten stellt denn eine Ausstellung über Nike? Also ich weiß nicht, das stecke ich nicht genau drin, aber ich habe die Ausstellung im Centre de Pompidou gesehen, während der
Ja, das war was ganz anderes. Das war so ein Marketing.
Ja, genau. Ich weiß, genau. Ne? Und jetzt ist die Danke, genau. Und da ist die, was differenziert lernenden Besuchende von einer Ausstellung von und über, also ne, ist schon die Frage, von und über Nike. Also da.
Ja, genau. Das ist genau der Unterschied. Hast du in einem Wort erfasst.
Okay, danke.
Also es war uns extrem wichtig, die Ausstellung, die wir gemacht haben, war eine Ausstellung von uns über Nike.
Okay,
das war
genau
unsere Bedingung. Der Unterschied. Und das war unsere Bedingung gegenüber unseren Ansprechpartnern im Nike-Archiv, dass wir auswählen können. Wir haben einen Kurator darauf angesetzt. Ich habe auch gerade in meinem Regal geschaut, ich habe den Katalog jetzt nicht hier. Wir haben einen dicken Katalog gemacht mit sehr vielen Textbeiträgen von unabhängigen Autoren. Ja, also in Centre Pompidou, da gab es, das war wirklich nur eine, zu den Olympischen Spielen, so eine Marketingpräsenz von
das
Nike.
Das war eine große Show.
Ja, gab es jetzt auch kein Buch oder so. Also wir haben versucht, das Thema wirklich mit Design-Historikern und Leuten, die auch aus unterschiedlichen Forschungshintergründen drauf gucken, zu behandeln. Ich fand das aber gut, das Thema Design und Sport über eine einzelne Marke zu erzählen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin der Meinung, eine Ausstellung muss eine Geschichte erzählen können. Und manchmal sind bestimmte Themen zu vage und zu groß, um sie als reine Themenausstellung zu behandeln. Wenn ich sage, ich mache jetzt mal eine Ausstellung über Design und Sport. Ja, viel Spaß. Also das ist so ein Riesenthema. Da verzettelst du dich und das ist wie in der Literatur oder im Theater. Wenn du zu einer großen Frage Stellung beziehen willst, dann verpackst du das oft in eine Geschichte, eine Fiktion, einen Roman oder eine Figur. Und im Design kann die Verpackung zum Beispiel die Geschichte einer einzelnen Brand sein. Das kann Sinn ergeben. Im Falle von Nike waren wir der Meinung, es ist sinnvoll, weil, nur zwei Beispiele, es gibt ja eine sehr enge Verknüpfung von Innovation im Design mit Entwicklung bei Kunststoffen. Ja, und wenn man jetzt über den Pantone-Chair von Vitra und Werner Pantone spricht, dann wird das jeder verstehen und sagen, ja klar, das war das erste Objekt, erste Möbel aus einem Stück Kunststoff und ganz wichtig. Genau die gleiche Geschichte kann man an der Air-Sohle von Nike erzählen, weil das exakt wie der Pantone-Stuhl nur möglich war, weil die Kunststofftechnologie in der Zeit so weit war, das machen zu können. Und weil es dann einen Ingenieur gab, der diese Luftkissen erfunden hat und so weiter. Das ist eine super Geschichte, ja. Und so können wir etwas vermitteln über die Bedeutung von Kunststoffinnovation für Produkte, die am Ende ganz viele Menschen betreffen. Und das ist eine Geschichte. So, und eine andere Geschichte ist die, da muss man jetzt nicht viel weiter ausführen, aber natürlich die Frage, wie Sport mit gesellschaftlichem Wandel zusammenhängt, also wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen, also ob es nun Frauen sind oder auch People of Color in den USA durch Sport Schritte hin zu mehr gesellschaftlicher Gleichberechtigung gemacht haben. Das ist etwas, was wir mit der Ausstellung untersucht haben. Aber wir haben auch versucht, es nicht zu verklären. Also wir wollen jetzt auch nicht sagen, ach, also guck mal, Nike hat das wirklich so gemacht, dass alle gleichberechtigt sind. Darum ging es nicht. Aber es ging darum, einen Zusammenhang zu verstehen. Und das ist ja auch ein Zusammenhang, den Nike sich sehr bald sehr smart zunutze gemacht hat in der eigenen Werbung. Also es ging nicht nur darum zu sagen, das ist quasi passiert und ist ganz toll, sondern wir haben auch geschaut, wie das dann, sobald Nike gesehen hat, dass es wirkt, wie es dann auch extrem kommerzialisiert wurde. Das haben wir schon auch angesprochen. Aber auch das sind ja hochinteressante Zusammenhänge, weil so oft Design funktioniert. Ja? Design, die gesellschaftliche Wirkmacht von Design wird sehr oft auch aufgegriffen von Werbung und Kommunikation. Und das finde ich eine sehr interessante Fragestellung. Ist das per se schlecht? Oder ist es halt so? Und es unterstützt dafür ja auch diese gesellschaftliche Wirkmacht, indem sie popularisiert wird. Also solche Fragen hingen für uns da dran und deshalb fanden wir es spannend
miteinander. Ja, sehr gut. Ich möchte so ein bisschen noch einmal auf das, was ich vorhin das Touring-Business genannt habe, eingehen. Jetzt und dich zitieren, du hast gesagt, na, das Weil am Rhein, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Und gleichzeitig setzt ihr aber aus dieser, verzeih mir, aber das meine ich gar nicht despektierlich, aus dieser Provinz heraus globale Marken, also Markierungen sozusagen. Mhm. Das heißt, ihr entscheidet euch für ein Thema, beispielsweise jetzt sind es die Shaker oder Nike oder irgendwas anderes, und dann geht ihr damit, wir werden das ja Wanderausstellung. Das heißt, das ist in einer gewissen Weise, dringt ihr mit den Themen, die ihr für euch an eurem Ort setzt, in weitere Institutionen außerhalb von eurem Ort vor und tragt die Themen da auch rein und weiter. Dadurch empfinde ich, das hat so ein bisschen was von Softpower. Also so wie vielleicht auch ein Goethe-Institut in gewisser Weise für Deutschland oder das Institut Français für Frankreich funktioniert ihr da ja so ein bisschen für eure eigene, aber vielleicht, ich finde, durchaus nachvollziehbare Design-Auffassung oder Szene auch hinaus. Wie geht ihr denn mit dieser, sagen wir mal, ein Stück weiterwirkenden Verantwortung um und wie kooperiert ihr mit den Orten, dass die Relevanz auch mit den Menschen da vor Ort klickt? So.
Ja, ja. Also Softpower ist ein sehr schöner Begriff dafür. es ist, wie du sagst, also von Deutschland aus betrachtet, ich selber wohne in Berlin, sind wir in Weil am Rhein, sind wir die absolute Provinz. Ja? Wobei man sagen muss, Weil am Rhein ist wie ein Ableger von Basel und Basel ist eine sehr kosmopolitische Stadt, aber nicht mehr in Deutschland. Und ja, Weil am Rhein ist da eher die Peripherie innerhalb Deutschlands. Innerhalb Europas ist es absolut zentral. Mhm. Ja? Wir sind 1 Kilometer von Frankreich und vielleicht 2 Kilometer Luftlinie von der Schweiz entfernt. Also wirklich im alleräußersten südwestlichen Zipfel Deutschlands. Das hat dazu geführt, dass wir uns immer eher als internationales Museum verstanden haben und nie als ein deutsches Museum, was dann auch primär oder verstärkt deutsche Themen macht. Wir haben vom Jahr 1 an haben wir internationale Kooperationen gemacht. Also ich glaube, dass diese Lage, die zwar aus Deutschland eher peripher wirken mag, war immer eine Stärke von uns. Hinzu kam dieses wirtschaftliche Modell, was ich anfangs beschrieben habe, was dazu führte, dass wir uns überlegen müssen, können wir nicht auch bei den Ausstellungen Partnerschaften mit Museen eingehen, die es uns erlauben, Ausstellungen in der Größenordnung zu machen, die wir sonst nicht alleine machen können. Mhm. Und dieses Wanderausstellungssystem ist eines, wo man es hinbekommt, die viele Arbeit, auch das viele Geld und die Forschung, die in eine Ausstellung fließt, einem größeren Publikum zugänglich zu machen, als wenn man es nur selber zeigt. Das ist eine super Idee, die es eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt. Also das weiß man nicht so genau. Wäre mal eine interessante Untersuchung, die Geschichte der Wanderausstellung. Aber das haben wir ab den 90er Jahren innerhalb Deutschlands, glaube ich, so wie wahrscheinlich kein anderes Museum aufgebaut. Also wir haben auch, machen seit über 30 Jahren eine Konferenz jährlich, wo von allen Design- und Architekturmuseen in Europa Kuratoren und Direktoren jährlich zusammentreffen in immer einer anderen europäischen Stadt und sich über neue Wanderausstellungen und Koproduktionen austauschen. Und die wird von uns, vom Vitra Design Museum organisiert. Das heißt, wir sind International werden wir wirklich gesehen als eines der Museen, die am aktivsten in diesem Wanderausstellungssektor sind. Auch, also nicht nur mit unserer eigenen Arbeit, sondern auch mit unserem Einsatz für das System Wanderausstellung, für das Modell Wanderausstellung, was in den letzten Jahren immer mehr Museen angefangen haben. Aber viele Museen merken dann auch, das ist auch viel Arbeit. Und es ist jetzt nicht so, dass man da sich eine goldene Nase verdient, sondern man braucht dafür Experten. Wenn man nicht die Leute hat, die wirklich wissen, wie sowas funktioniert, mit Versicherungen, mit Transporten, mit Logistik, mit Leihverträgen, dann man kann nicht als Museum einfach mal so anfangen, jetzt auch Wanderausstellungen zu machen. Man braucht wirklich Leute, die das können. Es gibt einige der großen Museen international, die machen das, ja. Design Museum London, V&A, Centre Pompidou, die haben spezielle Leute. Innerhalb Deutschlands gibt es wenige Häuser, die das machen. Und ich glaube, keines, was es wie wir macht. Wir sind darüber auch mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel im Gespräch. Die sehen das und wissen das und erkennen zunehmend an, dass wir wirklich ein Botschafter deutscher Kultur sind im Ausland. Ja? Und das sehen die. Das Auswärtige Amt hat jetzt kürzlich eine Agentur gegründet als Spin-off vom Auswärtigen Amt, die genau das machen soll, was wir seit 30 Jahren machen, nämlich deutsche Museen mit internationalen Museen zu connecten, damit Wanderausstellungen entstehen oder Koproduktionen entstehen. Du hast auch gefragt nach dem, so, wie binden wir die anderen Museen ein? Also es ist immer seltener, dass es reine Übernahmen sind. Also dass die Museen sagen, okay, Ausstellung schlüsselfertig, übernehmen wir und implantieren das hier, sondern immer mehr ist es so, die Museen wollen natürlich dann auch Hand anlegen. Oft wird dann werden so ergänzende Sektionen in die Ausstellung integriert, die zum Beispiel ein Thema nochmal mit der lokalen Entwicklung, verkoppeln, verknüpfen. Und was auch verstärkt passiert, sind Koproduktionen. Das heißt, wir kooperieren mit Museen schon von Anfang an bei der Erstellung der Ausstellung. Und oft bilden wir dann ein kuratorisches Team, wo KuratorInnen von beiden Institutionen drin sind. Und dann teilen wir uns auch die Kosten der Ausstellung und sind wirklich beide Urheber der Ausstellung. Das haben wir zum Beispiel bei der Shaker-Ausstellung gemacht. Die haben wir koproduziert mit dem Institute of Contemporary Art in Philadelphia und mit dem Milwaukee Art Museum.
Ja, das passt
Also
ja.
eine Koproduktion von drei Museen. Die Catwalk-Ausstellung über die Designgeschichte der Modenschau ist mit dem V&A-Museum in Dundee zusammen. Wiederum eine Ausstellung, die wir im nächsten Herbst zeigen, Herbst 26, die koproduzieren wir mit dem M+ in Hongkong, das neue große Museum für zeitgenössische moderne Kunst in Hongkong. Also wir koproduzieren Ausstellungen mit Museen in der ganzen Welt und das ist eine enorme Bereicherung auch oft für die kuratorische Perspektive, weil die Kuratoren dann ihre Expertisen zusammenbringen. Seitdem man mit Teams online sich treffen kann, ist es viel einfacher geworden. Also ich glaube, dass solche Kooperationen auch dadurch einen Schub bekommen haben seit 2020, weil man halt nicht mehr irgendwo hinfliegen muss, um sich zu treffen und einen Workshop zu machen, sondern wenn wir jetzt heute koproduzieren, dann sitzen die Kuratorinnen ein bis zweimal die Woche online zusammen und arbeiten wirklich gemeinsam an einer Ausstellung. Es hat das Ausstellungsmachen verändert zum Positiven. Und ein weiterer Nutzen einer Wanderausstellung oder koproduzierten Ausstellung ist, dass wir zum Beispiel den Ausstellungskatalog in einer höheren Auflage produzieren können, sodass der oft überhaupt erst wirtschaftlich darstellbar wird. Wenn wir die Auflage nur für eine Station produzieren würden, dann machen wir vielleicht 1000 Stück mit 1000 gedruckten Katalogen, verlierst du nur Geld. Wenn wir aber damit rechnen können, dass die Ausstellung 4, 5, 6 Mal gezeigt wird irgendwo, können wir eine englische Auflage machen und können vielleicht 6.000 bis 8.000 Stück drucken, dann wird es wirtschaftlich interessant. Und das, also der direkte finanzielle Nutzen einer Übernahme ist gar nicht so groß, weil es auch viel Geld kostet, das zu machen. Aber es gibt so indirekte Nutzen über die Publikation und es gibt einfach den ideellen Nutzen. Also wir als gemeinnütziges Museum können unsere Inhalte, unsere Forschung auf diese Weise einem größeren Publikum zugänglich machen. Das ist eigentlich der Hauptnutzen.
Ist es nachhaltiger?
Es ist auch nachhaltiger, weil, also am Ende, klar, es ist so eine Gegenrechnung, ja. Wir müssen natürlich Dinge um die Welt schicken. Das ist auf der Minusseite. Aber wenn man rechnet, dass wir eine Ausstellung dann, sagen wir mal, 4 oder 5 Mal zeigen, und man dann rechnet, jedes der Museum, was diese Ausstellung übernimmt, würde statt einer Übernahme eine eigene Ausstellung produzieren, mit eigenen Leihgaben, mit eigener Ausstellungsarchitektur, die nachher entsorgt wird. Dann muss man sagen, in der Summe ist das immer noch deutlich nachhaltiger, als wenn Museen eben keine Wanderausstellung machen und alle selber nur für sich machen.
Matteo, ich gucke auf die Uhr, auf 2 Uhr, und ich gucke auf unseren Timer, der hier läuft, und auf dein, dass du 10.30 Uhr wieder woanders musst. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Hast du noch einen Punkt, den du machen willst? Wo du denkst, da, ich jetzt schon mal hier bin?
Nee, nur weil ihr ja viel auch wahrscheinlich von StudentInnen gehört werdet, was jetzt gerade passiert, und das freut uns extrem, ist, dass auf den Vitra Campus eine Architekturfakultät gezogen ist, seit einem Jahr. Das ist die Architekturklasse der Fachhochschule, der dualen Fachhochschule Lörrach. Aber das ist also bisher eine relativ kleine Studentengruppe, aber das ist großartig, weil wir auf diese Weise das, was wir eigentlich als Museum immer machen wollten. Wir wollten auch für Studentinnen wirken, ja, und wollen, dass Studenten kommen können, unsere Sammlung angucken, unsere Ausstellung angucken, weil ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Teil der Ausbildung und ich glaube auch der Designausbildung. In Museen gehen, Ausstellungen angucken, die Designgeschichte verstehen. Insofern möchte ich eure Studentinnen und Studenten ermutigen, ins Vitra Design Museum zu kommen. Kleine Werbespule.
Okay.
Ich erlebe immer wieder, wenn wir Studentengruppen haben, ich schleppe die dann oft durch unsere Sammlung und denke einfach, das ist so eine Lifetime Opportunity, weil du halt Dinge siehst, die du woanders nie sehen kannst.
Die kennst du nur vom Bild.
Genau.
Die Sachen, ja.
Eine Aura. Die Dinge haben, es ist das Bild ersetzt und vor allem das digitale Bild ersetzt nicht, vor diesem Ding zu stehen, was, ich weiß nicht, eine Charlotte Perriand oder ein Charles Rennie Mackintosh, wenn eure Studenten den kennen, gestaltet hat. Ja, das sind einfach Objekte, die haben eine Patina, die haben eine Aura. Man sieht die Details ganz anders, wenn man davor steht in echt. Und am Ende geht es im Design ganz viel um die Details.
Und die Designsammlungen, wie wir sie ja zumindest aus den Kunstgewerbemuseen in Deutschland und Europa kennen, sind ja Schauateliers oder Schaudinger gewesen für Handwerksausbildung. Das sind ja sozusagen, da gehst du hin und guckst, wie es richtig gemacht wird, um selber ein Qualitäts- und Güteverständnis zu erzeugen. Und deswegen passt das hier wieder hervorragend. Ja. Da beißt sich die geschichtliche Katze in den Schwanz. Matteo, ich danke dir ganz herzlich. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf. Tschüss, liebe Zuhörenden. Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.